Ich hoffe, dass es klappt mit unserer Übertragung. Wir hatten einige Probleme, aber es scheint ja alles da zu sein. Ich habe mit Daniel gesprochen und wir haben uns war einverstanden, dass ich etwas aus einer Serie herausnehme, wo ich im Moment dran bin in Rüti, zum Epheserbrief. Und ich möchte gern einfach mit euch einen Text im Kapitel 3 anschauen, den Jonas vorher uns ja schon vorgelesen hat, eines der Gebete des Paulus. Paulus hat zwei Gebete im Epheserbrief für uns aufgeschrieben. Das erste im Kapitel 1, das zweite im Kapitel 3. Und dieses zweite Gebet, das möchten wir heute miteinander auch anschauen. Ich glaube, dass wir von den Gebeten des Paulus lernen können. Da ist so vieles, was da drin steckt. Da ist so vieles, was auch uns wieder inspirieren kann, auch für unsere Gebete, füreinander. Ich habe das erste Gebet kopiert dann in meine Gebetsliste. Das geht ja heute einfach, wenn man es auf dem Computer oder auf dem Handy oder so hat. Man kann es dann jeden Morgen einfach so immer wieder durchlesen und durchbeten für sich selber, für andere. Jetzt habe ich das gewechselt mit dem zweiten Gebet und ich habe einfach gemerkt, dass das macht etwas mit mir. Es löst etwas aus und ich werde beschenkt und bereichert. Und möchte euch vielleicht das auch als Anregung mitgeben. Nehmt doch vielleicht solch ein Gebet nicht nur heute Morgen, sondern nehmt es mal eine Zeit lang mit und betet es durch. Und lasst euch von Gott einfach mit hineinnehmen in das, was ihm am Herzen liegt. Epheserbrief. Es ist schwierig, so einen Text herauszunehmen. In Rüti haben wir vorne angefangen und hören hinten auf. Das kann ich mit euch heute Morgen nicht machen. Aber es ist doch wichtig, dass wir irgendwie sehen, solch ein Brief, auch die Briefe, die Paulus geschrieben haben, die haben meistens einen roten Faden, der sich durchzieht. Der hat nicht nur einfach einen Text aneinandergereiht oder Sätze, sondern er hat etwas aufzeigen wollen. Und es ist so wichtig, dass wenn wir solche Briefe lesen, dass wir versuchen auch zu verstehen, was ist der rote Faden. Briefe sind Briefe. Das darf man nicht vergessen. Auch bei Paulus. Und um Briefe recht zu verstehen, müssen wir sie im Zusammenhang lesen. Das ist genauso wie mit unseren Briefen. Wir merken schnell, wie problematisch das ist, wenn wir eine E-Mail verschicken oder einen Brief verschicken und jemand glaubt da nur einen Satz raus und macht mit dem irgendetwas. Ja, das kann höchst irreführend sein, missverständlich, ja auch äußerst destruktiv, wenn wir dann damit falsch zu wirtschaften anfangen. Wir müssen den Zusammenhang sehen. Erst dann können wir wirklich auch die einzelnen Sätze verstehen und verstehen, was der Schreiber eigentlich beabsichtigt. Sonst kommt es manchmal sogar zum Gegenteil und man wird ärgerlich und wütend aufeinander. Ganz kurz möchte ich euch drum versuchen, den Faden zu zeigen, der irgendwie auch im Epheserbrief drin ist. Ich glaube, der Epheserbrief ist ein fantastischer Brief, den Paulus uns gegeben hat. Ein Brief, der nicht an eine Gemeinde nur geschrieben wurde. Man weiß es nicht ganz sicher, weil es gibt Manuskripte, da steht Ephesus mit drin und es gibt andere, da steht es nicht mit drin. Und man kann sich sehr wohl vorstellen, dass dieser Brief vielleicht an verschiedene Gemeinden als Rundbrief auch geschickt wurde. Ist wohl der unpersönlichste Brief von Paulus. Sonst schreibt er immer von seinen Freunden, er lässt Grüße ausrichten, nimmt Grüße mit, er spricht Probleme an, die diese Gemeinde hat. Im Epheserbrief finden wir keine Probleme. Ist wunderbar. Ich möchte auch so eine Gemeinde, wo keine Probleme sind. Er spricht keine Probleme an, er spricht nicht über lokale Nöte. Der Epheserbrief ist effektiv ein Brief, der, ich denke, wenn er an Ephesus ging, dann ging er weit darüber hinaus, auch an die ganze Gemeinde Jesu. Und ich glaube, er möchte uns damit irgendwo einen Blick öffnen für das, was Gott auch mit seiner Gemeinde vorhat. Mit seiner ganzen Gemeinde. Weit über die lokale Gemeinde heraus. Da ist nicht nur die Gemeinde hier, die Gemeinde Höfe. Gott, ich weiß nicht, ob euch das freut oder nicht, aber Gott hat mehr im Blick als die Höfe. Gott hat die ganze Gemeinde im Blick. Nicht nur die Gemeinde, die heute lebt, sondern die Gemeinde in der ganzen Geschichte, sein Volk. Und mit diesem Volk ist er unterwegs. Und da dürfen wir mit dazugehören, aber wir sind nicht die Einzigen. Und in diesem Brief scheint mir Paulus so irgendwie, wenn ich den durchlese, sein Anliegen scheint zu sein, dass er uns Gottes Plan aufzeigen möchte. Im ersten Kapitel, das sind die Verse 3 bis 14, wo Gottes Plan, wo er den versucht zu zeigen. Das ist es. Und dann kommt das erste Gebet. Und da merkt er schon, ich habe Mühe, das zu erklären. Er muss beten, dass den Leuten die Augen aufgehen, dass sie wirklich verstehen können, was eigentlich dieser Plan alles beinhaltet. Kapitel 2 und 3 sind dann Schritte, die aufgezeigt werden, auf dem Weg zum Ziel dieses Planes zu kommen. Und Kapitel 4 bis 6, die zweite Hälfte dieses Briefes, sind dann die praktischen Auswirkungen. Was heißt das jetzt in unserem Leben? Wir dürfen das aber nie trennen vom ersten Teil, weil sonst haben wir das ganz missverstanden und haben nur ein Gesetzbüchlein nachher, das wir versuchen, pflichtschuldigst abzuarbeiten. Und wir verstehen gar nicht, wieso wir eigentlich so leben sollen. Der Plan, das ist Gottes unermesslicher Reichtum und Segen für uns, der in den ersten Kapiteln, in den ersten Versen gezeigt wird. Und um diesen Reichtum und diesen Segen zu verstehen, reicht es nicht, einfach für Paulus das geschrieben zu haben. So gut er auch ist als Schreiber, so gut er auch war als Prediger, das reicht er nicht. Er merkte, da braucht's mehr, da muss Gott den Menschen die Augen auftun für diesen Reichtum, dass wir ihn wirklich zu sehen beginnen. Und ich merke das auch bei mir, ich merke das bei uns immer wieder. Wir sind so darauf angewiesen, dass Gott uns die Augen auftut, dass wir verstehen können, was er für uns hat. Und dann hat er so 4 Schritte beschrieben auf dem Weg zum Ziel. Er fängt an mit der Rettung der einzelnen Menschen, aus Gnade durch Glauben, unverdient. In den ersten 10 Versen von Kapitel 2 im Epheser. Er fährt weiter und sagt, aber das ist es nicht, dabei bleibt es nicht stehen. Das geht viel weiter. Gott ist dabei, etwas Neues zu schaffen. Gott ist dabei, ein neues Volk zu schaffen. Ein Volk, das sich bis jetzt noch nicht sichtbar war. Da gab es Israel, Gottes Volk. Aber jetzt zeigt er auf, dieses Volk, da ist etwas Neues, was am Entstehen ist. Das ist ein Volk, das besteht aus all den Menschen, die an Jesus glauben. Und diese Menschen, die sind nicht zwei Völker, die sind nicht verschiedene Völker, die werden zu einem Volk, einem neuen Volk, einem neuen Menschen. Etwas ganz Neues, was Gott anfängt. Versöhnung zwischen denen, die schon vorher zum Volk Gottes gehört, und denen, wo sie dachten, die sind es nie wert. Von denen keine Chance, die gehören halt nicht dazu, die haben es halt nicht. Gott macht etwas ganz Neues und nimmt alle zusammen, die an Jesus glauben wollen, und sie gehören mit dazu zu diesem Volk. Und dieses Volk hat einen ganz bestimmten Zweck. Wenn wir diese Verse lesen, sehen wir, dass Gottes Idee mit dieser Gemeinde, mit diesem neuen Volk, er nennt es ein Geheimnis, oder das griechische Wort sogar sagt ein Mysterium. Das ist das griechische Wort dafür, das Mysterium, das kennen wir. Mysterien, die sind immer spannend, man möchte gern wissen, was denn dahinter steckt. Und er sagt, das Geheimnis ist eigentlich diese Gemeinde, dieses neue Volk. Und dieses neue Volk soll dazu dienen, und das ist etwas absolut Faszinierendes, dieses neue Volk soll dazu dienen, dass alle, die das Volk beobachten, Gottes Weisheit erkennen. Und über Gottes Weisheit staunen. Es ist eine Demonstration von Gottes Weisheit. Stellt euch das mal vor. Habt ihr gewusst, dass ihr hier in Höfen, was Gott für euch gedacht hat? Er hat gedacht, dass ihr eine Demonstration von Gottes Weisheit sein soll. Also, stellt euch vor, wenn die unsichtbare Welt, das ganze Universum, Höfe betrachtet und die Gemeinde hier, wenn sie euch betrachten, dann sollen sie staunen über Gottes Weisheit. Manchmal komme ich mir recht klein vor, wenn ich mir das so überlege, wenn er Rüdi betrachtet, wenn er mich betrachtet. Eine Demonstration von Gottes Weisheit. Merken wir, wie weit wir manchmal daneben liegen mit dem, was wir uns beschäftigen. Wie wenig Menschen, die uns betrachten, auf Gottes Weisheit noch erkennen können. Wie sehr wir darauf angewiesen sind, dass Gott an uns arbeitet, damit seine Weisheit in uns sichtbar wird. Und Paulus wusste das auch, und darum hat er ein zweites Gebet eingefügt, damit das auch geschehen darf. Weil wir können es selber nicht machen. Und das letzte sind dann die praktischen Anweisungen. Aber jetzt komme ich zu unserem Text für heute. Ich möchte ihn einfach ganz schlicht Vers um Vers so mit euch durchgehen. Nicht gewaltige Aussagen, einfach diese Verse nehmen, versuchen uns zu helfen, die zu verstehen und zu vertrauen, dass Gottes Geist Dinge lebendig macht und euch mitnehmen lässt, die ihr dann selber weiter mit ihm bearbeiten und verstehen und umsetzen und ausleben und euer Leben reich machen lassen könnt dadurch. 14 und 15. Es fängt an: Ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich weiß nicht, ob wir das noch kennen, die Knie beugen vor Gott. Das ist oft nicht mehr so allgemeine Praxis bei uns Christen. Es gibt natürlich auch solche, die machen das aus Tradition, haben das schon immer so gemacht und denken sich auch nicht viel dabei. Paulus hat sich sicher was dabei gedacht. Es war nicht die normale Gebetshaltung der Juden und auch nicht der frühen Gemeinde. Die haben sie normalerweise gestanden beim Gebet. Es gab auch andere Haltungen. Die Bibel schreibt keine vor. Aber hier ist etwas, was zum Ausdruck gebracht wird. Paulus wollte seine Knie beugen vor seinem Gott. Er wollte sich vor seinem Gott demütigen. Er wollte seinen Gott suchen. Er wollte seinen Gott anbeten. Da ist ein gewaltiger Reichtum vorhanden und Paulus erbeugt seine Knie vor seinem Gott, dem Vater. Es ist so fantastisch, dass er die Knie beugt vor seinem Gott, dem Vater. Er hätte auch sagen können, vor seinem Gott, dem Schöpfer, vor seinem Gott, dem allmächtigen Herrscher, dem König über alle Könige, hätte so vieles sagen können. Er beugt sie vor Gott und er sieht in diesem Gebet Gott vor allem als Vater vor sich. Der Vater, zu dem er kommt. Ich könnte sagen, der beste Vater, den es überhaupt gibt. Der Vater über alles, was genannt werden kann. Der wahre, wirklichste, tiefste Vater, vor dem beugt er seine Knie. Er möchte, dass die Menschen das Geheimnis erkennen können, von dem er in den Versen vorher geschrieben hat, dass ihnen die Augen dafür aufgehen. Paulus weiß, dass sein Reden nicht genügt, um den Menschen das zu erklären. Und so kommt er, nachdem er das beschrieben hat, und sagt ihnen, schaut, ich beuge meine Knie vor meinem Vater, vor eurem Vater, damit er euch die Augen auftut, damit er euch hilft zu verstehen. Ich beuge meine Knie vor Gott, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Wenn er betet, finden wir in diesen Versen zwei Dinge, für die er betet. Das erste ist in Vers 16. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Also das Erste, worum Paulus betet in diesem Gebet, ist um Kraft. Er sagt, dass dieser Gott unendlich reich ist. Er ist unendlich reich an Kraft. Er hat einen großen Reichtum an Kraft. Und aus diesem Reichtum möchte Gott dich und mich beschenken. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht mit der Kraft. Aber meine ist, da ist nicht immer so weit her damit. Gut, ich kann jetzt sagen, ja, ich werde halt älter, bin bald pensioniert, da ist. Nein, es hat schon viel früher angefangen mit der Kraft, dass man die nicht immer so gefühlt hat. Und nicht nur nicht gefühlt hat, sie war auch nicht da. Aber Gott besitzt einen unendlichen Reichtum an Kraft. Und wir sollen von ihm Kraft erhalten. Paulus erbittet diese Kraft. Er bittet diese Kraft für die Menschen dort. Und er bittet um Kraft, auch mit einem ganz klaren Ziel. Sein Ziel ist nicht einfach, dass diese Leute dort in der Gemeinde in Ephesus oder auch bei euch in den Höfen als geistliche Kraftprotze herumlaufen. Oder dass wir so als ob wir jeden Tag im Fitness wären, oder? Das war nicht sein Ziel, das er hier beschrieben hat. Er bittet mit einem Ziel, dass die Menschen, die Leser, innerlich stark werden. An ihrem inneren Menschen. Da ist etwas, was wachsen soll. Es gibt diesen inneren Menschen, diesen neuen Menschen in uns. Das ist etwas, was angefangen hat bei der neuen Geburt. Dieser neue Mensch ist da. Und dieser Mensch soll innerlich stark werden. Der ist nicht automatisch stark. Er soll stark werden. Es ist so leicht, dass wir irgendwo den inneren Menschen aus dem Blick verlieren. Der Äußere, der steht uns immer vor Augen und um den kümmern wir uns. Eben, den bewegen wir ins Fitnesszentrum oder aufs Fahrrad oder zum Joggen. Dem schauen wir, dass er heute mit der ganzen Ernährungsphilosophie, dass wir uns gesund ernähren, dass es dem gut geht, dass er die nötige Ruhe hat, dass er den Ausgleich hat, dass er, ich weiß nicht, was wir alles tun. Wir pflegen ihn, wir machen ihn schön, wir bemühen uns ungeheuer um diesen äußeren Menschen. Und ich sage nicht, dass das alles falsch sei. Aber Paulus hat einen Blick und sagt, das ist mehr als der Äußere. Das ist auch ein innerer Mensch. Und ich bete darum, dass euer innerer Mensch stark wird. Dass wir den inneren Menschen mit Gottes Kraft trainieren. Dass Gottes Kraft unseren inneren Mensch stark macht. Und er sagt auch, wie das geschieht. Er sagt, es geschieht durch den Geist Gottes. Ihr müsst es nicht selber produzieren, ihr Epheser oder ihr Empfänger dieses Briefes. Es ist etwas, was ihr auch gar nicht könnt. Es ist etwas, das Gott machen möchte. Er möchte es machen durch seinen Geist. Dieser Geist, der beschrieben wird in der Bibel als ein Geist der Kraft. Und da stellt sich für uns dann einfach nur die Frage, ob wir diesem Geist Raum geben, ob wir es ihm erlauben, dass er uns verändern, dass er uns stärken, dass er uns innerlich wachsen lassen darf. Möchte ich das? Paulus bittet noch um ein zweites. Er bittet auch um Wachstum. Vers 17 heißt es, und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Dieses immer mehr, das ist so das, was dieses Wachstum zum Ausdruck bringt. Ist noch nicht fertig. Christus soll immer mehr in unseren Herzen wohnen. Natürlich kann jetzt jemand sagen, ja, entweder wohnt er da oder er wohnt nicht da. Paulus wusste das wohl auch, dass man das sagen könnte. Und trotzdem sagt er, er möchte, dass Jesus immer mehr in unseren Herzen wohnen möge. Nicht nur ein bisschen. Er spricht da einen Wachstumsprozess an, einen Veränderungsprozess. Wie oft denken wir, wenn jemand zum Glauben kommt, wunderbar, jetzt haben wir es geschafft. Er ist gerettet. Das ist mal schon die Hauptsache. Und dann lehnen wir uns zurück und freuen uns, dass er mindestens gerettet ist. Ja. Und irgendwie scheint mir, wir verpassen da etwas. Wir bemerken manchmal nicht ganz, dass es jetzt erst angefangen hat. Ist wie meine Enkeltochter, die ich kürzlich in Burgdorf besuchen durfte, im Spital. Winzig. War damals gerade ein Tag alt. Stellt euch vor, wenn jetzt da gesagt worden wäre, ja, die Hauptsache ist geschafft. Das ist das Wichtigste. Sie ist auf der Welt. Wunderbar. Aber damit fängt sie erst an. Jetzt muss Wachstum kommen. Wenn sie in 5 Jahren oder in 10 Jahren immer noch so winzig wäre, ich glaube, da wären wir alle äußerst besorgt. Nicht nur besorgt, traurig, enttäuscht, mutlos, frustriert und ich weiß nicht was alles. nach der Geburt, da fängt es erst an, da kommt das Wachstum. Und ich glaube, ich merke immer mehr, dass das hört nicht auf. Man hat das nicht mit 40 hinter sich und auch nicht mit 50 und mit 60. Ich glaube, das ist da unser ganzes Leben lang, dass wir wachsen sollen. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind alle noch dran. Niemand von uns ist fertig. Das sind Menschen, die haben schon viel mit Jesus erlebt. Da ist schon ein gewisser Wachstumsweg zurückgelegt worden. Das ist toll. Jesus wohnt in ihnen, aber er wohnt in ihnen vielleicht schon viel umfassender als bei anderen. Das ist Grund zum sich freuen. Aber auch da hat er noch mehr. Aber es gibt andere, da hat Jesus erst angefangen zu wohnen. Das sind erste kleine Schritte geschehen. Da ist noch so vieles, was sie noch nicht verstanden haben. Da ist noch so vieles, was sie falsch verstanden haben. Da ist noch so vieles, was mitfließt, was überhaupt nicht stimmt. Nicht nur beim Verstehen, sondern auch in der Praxis. Noch so vieles, das noch nicht so ist, wie es sein sollte. Das noch nicht so ist, wie Gott das Endprodukt, das Endziel sieht für uns. Und wie leicht ist es dann für uns, wenn wir denken, wir sind schon ein bisschen mehr gewachsen, dass wir diese weniger Gewachsenen anschauen und sagen, das, unmöglich. Dass wir einander fertig machen, niederreißen, kritisieren, entmutigen. Anstatt dass wir verstehen, wir sind noch alle dran beim Wachsen. Keiner von uns ist fertig. Und wenn ich irgendetwas tun soll, dann soll ich meine Geschwister Mut machen, auch zu wachsen. Mich freuen über all das, was Gott schon getan hat. Ihnen helfen, weitere Schritte zu tun. Manchmal scheint es mir, dass es Menschen gibt, die fast nur Listen führen über all das, was noch nicht gut ist. Bei anderen, in der Gemeinde. Das muss eine so trostlose Aufgabe sein. Ich weiß nicht, ob das sehr viel Freude bringt. Und ich bezweifle auch, dass es große Hilfestellung bietet für die anderen. Natürlich, wir sind nicht alle immer gleich weit, aber keiner von uns ist fertig. Unsere Erkenntnis, egal wie viel wir schon verstehen mögen, ist immer noch Stückwerk. Sie wird einmal fertig werden. Und dann, wenn wir vielleicht, mit heute wird man ja älter, mit 85 oder 90 oder sogar 95 sterben, ich glaube, auch dann sind wir noch nicht fertig. Ich glaube, dann fängt es erst richtig an. Und dann kommen dann die Millionen von Jahren, die wir nicht mehr zählen können. Wachsen. Gott möchte mir wachsen helfen. Der Weg zum Wachsen in diesem Vers heißt durch den Glauben. Je mehr wir lernen, Jesus zu vertrauen, da werden wir wachsen. Und dieses Wachstum geschieht oftmals durch schwierige Situationen auch in unserem Leben. Durch Herausforderungen, durch Nöte, durch Dinge, die mich fertig machen, wo ich mich entscheiden muss, möchte ich jetzt da einfach diese Dinge sehen oder möchte ich Gott zutrauen, dass er etwas machen kann. Und ich merke, dass oftmals die schwierigsten Zeiten und die krisigsten Zeiten in meinem Leben, die waren, wo ich am meisten gezwungen wurde, Gott zu suchen und die mir am meisten geholfen haben zu wachsen. Ich habe es nicht gern, aber Gott scheint das trotzdem zu benutzen. Wachstum ist auch erbeten in diesem Vers, damit die Leser fest verwurzelt und gegründet werden. Und zwar fest verwurzelt und gegründet in der Liebe Gottes. Es ist nicht nur ein Wachstum in der Erkenntnis, im Glauben, es ist auch ein Wachstum in der Liebe Gottes fest verwurzelt zu sein. Ich denke, wir brauchen das so, so sehr in unserer Zeit heute. Menschen, die in Gottes Liebe zutiefst verwurzelt sind, die darin fest werden. und wo das zum Ausdruck kommt in ihrem Leben. Paulus betet um Kraft, innerlich stark zu werden, um Wachstum, dass Christus immer mehr in unseren Herzen wohnt, durch den Glauben, dass wir verwurzelt werden in der Liebe Gottes. Und das, sagt er, hat Auswirkungen. Die Auswirkung, die er hier auch nennt, in Vers 18 ist, so könnt ihr mit allen Gläubigen das ganze Ausmaß seiner Liebe erkennen. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Also er sagt, wenn diese beiden Gebetsanliegen des Paulus erhört werden, dann hat das Auswirkungen. Wenn wir so beten, dann hat das Auswirkungen. Wenn wir so beten, dann passiert etwas. Das Erste, was passiert in diesen zwei Versen, ist, dass wir das ganze Ausmaß der Liebe Gottes erkennen oder zu erkennen beginnen oder immer besser sehen lernen. Wow, das Ausmaß der Liebe Gottes erkennen. Ohne dieses Gebet darum begreifen wir es oft noch so wenig. Ich glaube, man merkt es auch daran, wenn so kaum ein Staunen da ist über Gottes Liebe. Dann glaube ich, haben wir noch nicht begriffen, was da ist an Ausmaß an Gottes Liebe. Wenn es uns so kalt lässt, wenn wir so von der Liebe Gottes reden können, ja, das ist die Liebe Gottes, das ist die Gerechtigkeit Gottes, das ist das Gottes, ja, ja. Aber es berührt uns nicht, es packt uns nicht, es bewegt uns nicht zutiefst. Ich glaube, dann haben wir noch ganz wenig begriffen von der Liebe Gottes. Liebe Gottes ist so viel mehr. Dieses ganze Ausmaß der Liebe Gottes, das sollen wir erkennen. Und es wird uns dazu bringen, dass wir staunen. Dass wir staunen über Gott. Das zweite Auswirkung, wir dürfen die Größe der Liebe Christi zu uns erkennen. Ich weiß nicht, Paulus nimmt das nicht auseinander, was da die Liebe Gottes und die Liebe Christi ist. Ich glaube auch nicht, dass wir das schaffen. Aber es scheint einfach, dass er da noch mehr dazu sagen möchte. Die Liebe Christi kommt ja vor allem auch zum Ausdruck, wie er sein Leben für uns hingegeben hat. Er gab eigentlich sich selber total hin für uns. Und er sagt, dass wir diese Liebe Christi erkennen dürfen, die Größe dieser Liebe. Und dann sagt er etwas, eigentlich was zeigt, wie schwierig diese Sache ist. Er sagt, die Größe dieser Liebe, die doch irgendwo nicht zu verstehen ist, die doch unfassbar groß ist. Ich weiß nicht, wenn wir ein kleines Experiment zu machen versuchten, probiert euch doch mal einfach diese Liebe Christi vorzustellen. Und stellt sie euch mal vor, einfach so groß, wie ihr nur irgend könnt. Ich weiß, das ist jetzt nicht ganz einfach für euch. Wie soll man sich das vorstellen? Aber versucht einfach mal, die Liebe Jesu euch vorzustellen, so groß, wie ihr nur einfach, wenn ihr denkt, es geht, dann versucht zu überlegen, aber es ist noch größer. Versucht sie euch mal so riesig vorzustellen, wie ihr überhaupt nur könnt. Diese Liebe, die Jesus zu dir und zu mir hat. Ich weiß nicht, ob ihr das geschafft habt. Es ist nicht ganz einfach. Aber Paulus sagt, ihr habt noch nicht mal angefangen. Sie ist unendlich viel größer als alles, was ihr euch irgendwie vorstellen könnt über diese Liebe Gottes. Es ist unendlich viel größer. Unfassbar groß. Ich weiß nicht, mich bewegt es, dass man davon oft so wenig spürt bei mir, dass ich etwas über diese Liebe begriffen habe. Dass man da oft so wenig spürt bei uns, auch in der Gemeinde, dass wir etwas von dieser unfassbar großen Liebe von Jesus angefangen haben zu verstehen. Irgendwie, ich glaube, dass wir dieses Gebet dringend nötig haben. Alle, und ich schließe mich voll mit ein, wir brauchen es so dringend, dass Gott das tut, dass er unsere Augen öffnet, dass wir etwas begreifen von dieser Liebe Gottes. Es müsste eine Auswirkung haben in unserem Verhalten, in unserem Leben, in unserem Denken über einander und über andere Menschen. Es müsste doch mehr sichtbar werden davon, wenn wir das begreifen. Vielleicht können wir ganz neu anfangen, dafür zu beten, dass das geschieht. Die Folge von dieser Auswirkung, schreibt er auch noch in diesen Versen, ist, dass wir dabei immer mehr mit Gottes Reichtum erfüllt werden. Dieser Reichtum ist viel mehr als Worte, ist viel mehr als was irgendeine Predigt sagen kann. Das wird erst sichtbar werden und erfahrbar werden, wenn wir diesen Prozess in unserem Leben zulassen, dass er an uns arbeiten darf. Das Gebet hat Auswirkungen. Das sind noch zwei Dinge. Vers 20 ist eines davon, das ist eine gewaltige Verheißung, die in diesem Text drin steht. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Gewaltig. Nehmen wir diesen Vers nicht einfach aus dem Zusammenhang heraus. Nehmen wir ihn gerade auch in diesem Zusammenhang. Nehmen wir das Beispiel von Paulus auf und fangen wir an zu beten. Und sind wir doch gespannt darauf, was Gott tun wird, weil er kann viel mehr tun als Antwort auf unsere Gebete, als wir uns überhaupt nur vorstellen können. Und ich bin halt irgendwie so gespannt, was dann kommt. Ich weiß es noch nicht. Ich warte darauf in meinem Leben, ich warte darauf in unseren Gemeinden, dass etwas von dem, wo wir staunen werden, was all meine Erwartungen übersteigt, etwas von dem passiert, das Gott es tut. Überbieten. Und über das hinaus, was ich zu hoffen wage. Zwischendurch wage ich schon einiges zu hoffen. Aber hier sagt er, noch viel, viel mehr. Du kannst hoffen, so viel du willst. Ich habe noch viel mehr. Eine gewaltige Verheißung. Wozu führt das Ganze? Was ist das Endergebnis davon? Wird uns in Vers 21 beschrieben. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Christus Jesus für alle Zeit und Ewigkeit. Paulus kommt im Epheserbrief immer wieder auf diesen Punkt zurück. Er fängt davon schon im ersten Kapitel an. Etwa dreimal spricht er davon, dass wir etwas sein sollen zum Lobe der Herrlichkeit Gottes. Dass unser Leben da ist, um Gott groß zu machen, Gott zu verherrlichen und Gott zu ehren. Und all das, wo er jetzt darum bittet, immer wieder, weist er darauf hin, das Ziel ist, dass Gott groß gemacht wird. Es geht um ihn. Tut mir leid für euch, es geht nicht um euch in erster Linie, es geht um ihn. Und wenn wir das nicht begreifen, dann gehen wir am Ziel vorbei. Unser Leben in der Nachfolge geht zuerst mal um Gott, dass Gott geehrt wird, Gott groß gemacht wird. Es ist nicht so, dass das uns dann irgendwie so quasi leer am Rand sitzen lässt. Wir werden dabei unwahrscheinlich bereichert und beschenkt und reich gemacht. Aber das größte Ziel ist, dass Gott geehrt wird und Gott groß gemacht wird. Das ist das, was Paulus am Herzen lag. Dass auch diese Menschen in Ephesus oder wo auch immer der Brief hinkam, das verstehen können. Und das wäre wahrscheinlich auch sein Wunsch, dass es hier in den Höfen und dass es bei uns in Rüti und überall, wo dieser Brief heute studiert und gelesen wird, auch geschehen darf. Dass Gott geehrt wird, groß gemacht wird. Das ist das, worauf alles auch hinausläuft, was er in den nächsten drei Kapiteln beschreibt über unser praktisches Leben. Veränderung von unserem Verhalten, unserem Denken, wie wir das umsetzen. Es geht nicht um eine Gesetzesliste, die erfüllt werden muss, sondern es geht um Menschen, die dafür leben, dass Gott geehrt wird, dass Menschen über Gott anfangen zu staunen. Ich wünschte mir so sehr, dass unsere Gemeinden ein Ort wird, wo etwas von dieser Größe, dieser Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Das können wir nicht machen durchs Festhalten an unseren alten Traditionen. Das schafft es nicht. Wir schaffen es auch nicht durch einen möglichst gestylten Gottesdienst. Da ist etwas ganz tief Echtes, was nötig ist dafür, dass Gott selber tut, dass er in uns wirkt, dass unser Leben ein Leben ist zur Ehre Gottes, dass etwas von dem, was Gott ist, durch unser Leben hinausstrahlt in unsere Umgebung, dass Menschen um uns herum etwas von diesem Reichtum Gottes erfassen können. Ich denke, eure Gegend ist nicht gerade unbekannt für Reichtum. Ich weiß nicht, ob ihr alle da gleicherteils daran Anteil habt. Ich kenne euch nicht persönlich, aber es soll einige Leute hier geben, die gar nicht allzu schlecht gestellt sind. Aber es ist nicht dieser Reichtum, der gemeint ist. Je mehr Kontakte ihr habt, werdet ihr auch merken, dass diese Leute nicht immer zu den Glücklichsten gehören. Da ist ein Reichtum, der angesprochen wird, der geht weit darüber hinaus. Und der steht dir und mir zur Verfügung. Beten wir doch miteinander. Beten wir weiter darum, dass Gott uns diesen Reichtum erkennen und erfahren lässt in unserem Leben. Und dass das eine Freude auslösen darf bei uns. Eine Freude, die Gott ehrt. Etwas, was ausstrahlt, was die Menschen um uns herum auch merken. Amen.